Ja, wenn die Kinder so raustrappeln, da spürt man mal so ein bisschen diese Begeisterung. Begeisterung, um das soll es heute so ein bisschen gehen. Ich habe noch irgendwo so ein Fernbedienungsding. Genau. Menschen sind begeisterungsfähig. Wir lassen uns gern begeistern, anstecken, mitreißen. Ich denke, derzeit merkt man das so bei der EM, ne? Da fiebern irgendwie alle mit, ob die deutsche Mannschaft neben dem Weltmeistertitel jetzt auch noch den Europameistertitel gewinnen kann. Naja, es gibt so ein paar Abtrünnige, die fiebern vielleicht mit den Spaniern mit, aber sei euch erlaubt. Naja, aber Fußball begeistert. Ne? Und je näher das Endspiel rückt, desto mehr. Aber auch wer sagt, Fußball ist jetzt nicht so mein Ding, der wird trotzdem etwas haben, wofür er sich begeistern kann. Keine Ahnung. Sportstricken oder Marathon chillen. Ne? Die Frage ist, begeistert uns eigentlich unser Glaube eigentlich auch so? Sind wir begeistert vom Christsein? So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Oder ist unser Glaube einfach nur so ein Teil unseres Lebens neben vielem anderen? Aber nichts, wofür wir wirklich begeistert sind. So begeistert, dass wir davon nicht schweigen können. Dass wir einfach weitersagen müssen. Ist das so? Wir wollen heute so einen Bibeltext anschauen aus einem Brief, den der Apostel Petrus geschrieben hat. Und er hatte ja Jesus live erlebt, war mit ihm umhergezogen, hatte die Wunder gesehen, die er tat, hatte die Worte aufgesogen. Er hatte Fehler gemacht und Vergebung erlebt. Und als Jesus dann am Kreuz hingerichtet wurde, da starb auch alles, was Petrus gehofft hatte. Aber als er dann dem auferstandenen Jesus begegnete, da begann etwas völlig Neues. Viel größer als das, was er vorher jemals gehofft hatte. Und davon war er begeistert. Und diese Begeisterung über das, was er erlebt und erfahren hatte, die spürt man seinem Dienst ab. Petrus war begeistert von seinem Glauben. Er konnte davon nicht schweigen, so sehr, dass es ihm egal war, ob man ihn dafür ins Gefängnis steckt. Und es war ihm egal, ob er dafür Repressalien erlebt. Und diese Begeisterung, die wünschte er auch seinen Mitchristen. Und das merkt man, wenn man seine Briefe liest. Und so möchte ich heute einfach mal so die ersten 12 Verse des ersten Petrusbriefes ansehen mit euch. Lassen wir uns doch auch noch einmal neu begeistern von dem, was wir glauben dürfen. Und ihr werdet merken, es sind die Basics des Glaubens, die Petrus begeistern. Und er schreibt das an Leute, die schwere Verfolgung erleben und erleiden. Und trotzdem weiß er, dass auch sie seine Begeisterung teilen. Es ist gar nicht das, was uns den Mund offen stehen lässt. So dieses Besondere, wonach wir uns vielleicht insgeheim manchmal sehnen, ne, nach tollen Wundern oder erstaunlichen Krankenheilungen und solchen Dingen. Die gehören auch zu unserem Glauben dazu, durchaus. Aber das sind nicht die Dinge, die unsere Begeisterung ausmachen. Lesen wir also die ersten Verse des ersten Petrusbriefs und wir werden 6 Gründe finden, warum Christsein echt begeistert. Im Gemeindebrief stehen noch 5 Gründe und der Simon hat so eine schöne Präsentation gemacht mit High Five und dann kommt der Pastor daher und muss daraus 6 machen, weil er erst später merkt, dass es eigentlich 6 sind. So läuft es manchmal. Also 6 Gründe werden wir uns anschauen. 1. Petrus 1, 1 bis 2. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor langer Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. So in der Art hat man damals Briefe angefangen und da haben wir auch schon den ersten Grund, warum Christsein echt begeistert, warum Petrus begeistert war. Wir sind von Gott auserwählt. Diese Tatsache ist begeisternd, egal ob man erst ein paar Stunden Christ ist oder schon viele, viele Jahre. Ich, auserwählt. Ich, von aller meiner Schuld befreit. Alle Schuld vergeben. Mir. All mein Dreck gereinigt. Alle meine Fehler bei Gott aufgehoben. Das gilt tatsächlich mir. Wow. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind von Gott auserwählt. Wir sind dazu erwählt, an Jesus zu glauben. Gott hatte das von langer Hand geplant. Das heißt, es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass wir an Jesus glauben. Und das begeistert mich so. Ich denke, das macht es auch so begeisternd, glauben zu dürfen. Petrus hat in seinem Brief geschrieben, ihr lebt wie Fremde in dieser Welt. Die Christen, die lebten ja nicht allein dort in diesen Provinzen, die er da alle aufzählt. Sie waren umgeben von lauter Menschen und das waren durchaus auch spirituelle Menschen. Also Menschen, die irgendeinen Glauben hatten an irgendeinen Gott. Das war damals so und heute ist das im Grunde auch nicht anders. Aber an Jesus, da haben sich auch damals schon die Geister geschieden, genauso wie heute. Es gibt viele Menschen, die glauben, aber die Frage ist, habe ich mein Leben an Jesus Christus, dem Messias, dem Gesandten Gottes, festgemacht? Wer das getan hat, wer so glauben kann, wer Jesus sein Leben anvertrauen kann, der darf sicher sein, ich bin von Gott erwählt, das zu glauben. Das ist begeisternd. Im Grunde ist es das Begeisterndste, was ein Mensch in dieser Welt je erleben kann. Dass der Gott des Universums zu mir sagt, ich möchte dein Vater sein. Du sollst mein Kind sein. Das habe ich vor aller Zeit so geplant, bevor noch irgendwas existiert hat. Das ist eine Aussage, über die wir nie abstumpfen sollten, nie. Der ewige, allmächtige Gott, er ist unser Vater. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Aber nicht alle Menschen sind Gottes Kinder. Nur wer sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellt, der wird von Gott als sein Kind bezeichnet. Und dass ein Mensch das tut, das ist kein Zufall. Das geschieht, weil Gott es so geplant hat. Machen wir an dieser Stelle jetzt nicht den Fehler zu fragen, was mit all den anderen ist, die nicht an Gott glauben. Dazu macht unser Text nämlich keine Aussage. Das Thema hier ist die Begeisterung und das Staunen darüber, dass ausgerechnet ich Glauben gefunden habe, dass Gott mich auserwählt hat. Machen wir aber auch einen zweiten Fehler nicht. Es gibt ja heute so viele Castingshows und da werden Menschen ausgewählt und es geschieht, weil sie irgendwie besonders sind. Ne? Besonders gut aussehen oder besonders gut singen können. Bei Gott werden wir nicht auserwählt, weil wir eine besondere Leistung bringen. Er erwählt uns einfach so. Wenn man so will, sind wir seine Superstars. Und das adelt unser Leben. Ohne dass wir etwas Besonderes getan haben, wählt Gott uns aus. Und in seinen Augen, da sind wir besonders. Da bin ich besonders. Schon bevor der Schöpfer irgendwas anderes erschaffen hatte. Lange vor der Erschaffung der Welt, da kannte er mich bereits mit Namen. Mein Vater im Himmel hat mich unfassbar lieb. Und deshalb hat er mich auserwählt. Und deshalb bin ich ja nicht nur Deutschlands Superstar, sondern Gottes Superstar. Bei Gott bin ich niemals nur so eine Nummer unter Milliarden anderen Nummern. Für ihn bin ich immer ein ganz besonderes Kind. Und für dich gilt das auch, wenn du dein Leben Jesus Christus im Glauben anvertraut hast. Und deshalb sollte ich mir ja auch immer wieder diese Frage stellen, wozu hat Gott mich eigentlich auserwählt? Doch nicht einfach nur so. Was soll ich tun als geadelter, auserwählter Gottes, damit diese Welt ein Stückchen besser wird und damit das Reich Gottes gebaut wird und damit der Wille Gottes in dieser Welt geschieht? Wir sind auserwählt. Der zweite Grund für Begeisterung an unserem Glauben, der war in den ersten beiden Versen auch schon mit erwähnt. Wir sind von unserer Schuld befreit. Das hängt ganz eng damit zusammen. Und ich meine, was hat Gott sich denn da für Typen auserwählt? Ne? Es ist ja nicht nur so, dass wir theoretisch zum Bösen fähig wären. Nein, wir tun das Böse tatsächlich. Unser Leben ist voller Schuld. Gedanken, die wir denken, Worte, die wir sagen, Dinge, die wir tun und auch solche Dinge, die wir unterlassen. Und obwohl Gott wusste, was ich für ein Typ bin, hatte er trotzdem von Anfang an den Plan, mich zu erwählen und von all dieser Schuld zu reinigen. Das versetzt mich immer wieder in Staunen. Das ist alles andere als selbstverständlich, dass er das macht. Und wenn wir nachher miteinander das Abendmahl einnehmen werden, dann dürfen wir voll Begeisterung an diesen Tisch treten und diese Tatsache feiern, weil Jesus stellvertretend für uns gestorben ist, nach dem Plan Gottes, aber vollkommen freiwillig. Darum ist alle Schuld aus unserem Leben fortgewaschen. Darum sind wir von aller Schuld befreit. Wir müssen nicht traurig sein, wenn wir an den Abendmahlstisch treten, denn dort feiern wir unsere Befreiung und unsere Erwählung. Gott ist so unendlich gut zu uns. Lesen wir weiter, ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das ist das Dritte, was an unserem Glauben echt begeistert. Dass wir wissen, dass unser Leben im Himmel enden wird. Wir sind auf einer Reise und diese Reise kann heute oder morgen schon zu Ende sein, vielleicht auch erst in vielen Jahren, aber wer an Jesus Christus glaubt, der kennt bereits jetzt das Ziel der Reise. Petrus schreibt, wie gesagt, an Menschen, die für ihren Glauben verfolgt werden, aber er schreibt ihnen mit einer ganz großen Hoffnung. Ne, auch wenn euch der Tod vor Augen steht, auch wenn man euch erschlagen wird oder in der Arena den Tieren vorwerfen wird, das sollt ihr wissen, euer Ende ist unbeschreiblich schön. Wir können uns den Himmel überhaupt gar nicht vorstellen, so schön ist es da. Aber wer an Jesus Christus glaubt, der hat als Kind Gottes dieses unvergängliche und makellose Erbe sicher, ganz sicher, fest versprochen. Und das muss uns doch begeistern. Ich weiß nicht, sprechen wir womöglich viel zu wenig über den Himmel? Wer macht sich schon Gedanken darüber? Denn das Thema hängt natürlich irgendwie mit unserem Sterben zusammen. Und wer spricht schon gern über den Tod? Als bei mir kürzlich Hautkrebs diagnostiziert wurde, da kam der Gedanke zum ersten Mal so richtig bewusst bei mir an. Dieses Leben wird mal zu Ende sein. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das sagt man auf Beerdigungen. Und doch tun wir das viel zu selten, das, was dieser Vers uns, wozu der Vers uns aufruft. Wir halten so gern an diesem Leben fest. Das Schöne hier auf der Erde, das kennen wir. Das ist gut und das wollen wir weiter erleben. Nur ganz gelegentlich, wenn ich so mit älteren Geschwistern spreche, da kommt dann dieser Gedanke doch auch mal auf. Da bekommt der Himmel irgendwie so eine gewisse Anziehungskraft, weil das Leben hier beschwerlich geworden ist. Aber bei vielen überwiegt die Angst vor dem, was da kommt. Es ist uns unbekannt und das Unbekannte macht Angst. Oder es ist uns unbekannt und wir wissen gar nicht, worauf wir uns da freuen sollen. Aber Angst ist sowieso immer ein schlechter Ratgeber. Es verleitet uns dazu, alle Erfüllung hier zu suchen. Hier auf dieser Erde, hier in diesem Leben. Da muss ich dann alles mitnehmen, alles mitmachen, alles irgendwie auskosten, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und so wird das Leben ja selbst zum Stress. Und das verleitet uns dann zu Fehlentscheidungen, weil wir denken, dass wir irgendwie zu kurz kommen, wenn wir uns nicht nehmen, was wir meinen, was wir unbedingt brauchen würden. Aber es lohnt sich, denke ich, über den Himmel auch mal nachzudenken, damit die Freude darüber wächst. Denn da ist das Ziel und die Erfüllung aller unserer Wünsche und Bedürfnisse. Da wird es auch nichts Schlechtes mehr geben. Alles, was hier heute noch drückt und schlimm ist, selbst die Tiere in der Arena sozusagen, das wird dort zu Ende sein. Nicht, dass wir irgendwie jetzt Todessehnsucht nähren sollten oder dass wir uns irgendwie auf das Jenseits vertrösten. Nein, es geht darum, schon jetzt das zu feiern, was uns ganz sicher gehört. Es ist wie das Blättern in einem wunderschönen Reiseprospekt. Und einmal werden wir dort sein. Wir dürfen uns schon jetzt darauf freuen. Der Himmel, das Paradies ist uns sicher. Und zwar nicht, weil wir uns es irgendwie verdient hätten, sondern als Geschenk. Und wir müssen dafür keine Menschen umbringen und uns und andere mit Sprengstoffgürteln in die Luft jagen. Der Himmel ist uns als Erbe versprochen, als Teil unserer Erwählung durch Gott. Unverdient, aber fest versprochen. Den Himmel, den will ich unbedingt erleben. Ich weiß, ich bin keine Eintagsfliege und auch keine 70-Jahre-Fliege. Ich bin dazu bestimmt, einmal die Ewigkeit dort zu verbringen im Himmel. Herrlichkeit in alle Ewigkeit, das begeistert mich. Ein vierter Punkt. Wir lesen weiter ab Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Glaube, der wertvoller ist als Gold. Alle Menschen machen Leiterfahrungen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen in dieser Beziehung. Den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen macht nicht die Menge der Prüfungen und die Schwere des Leids aus. Manche haben ja diese Einstellung, ne? Ich bin Christ und jetzt hast du mein Leben gefälligst leicht und angenehm zu machen, Gott, und mir zu helfen. Jetzt darf es in meinem Leben nichts mehr geben, was mir schwerfällt. Aber so ist es eben nicht. Der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen ist die Geborgenheit in Gott, nicht die Abwesenheit von Problemen. In den Armen unseres Papas bleiben zu dürfen, wenn Leid und Prüfungen in mein Leben kommen, das macht den Unterschied aus. Ich weiß mich im Leid getragen von Gott. Unser Glaube soll sich bewähren, er soll Tiefgang bekommen und Petrus sagt, dass das auch passieren wird. Unser Glaube wird sich bewähren, indem er im Feuer, also im Leid und in der Prüfung, gereinigt wird. Merkt ihr, was das über den christlichen Glauben aussagt? Es heißt ja nicht, irgendwie werdet ihr schon durch die Prüfungen durchkommen. Mal sehen, was nach all dem Leid von eurem Glauben noch so übrig bleibt. Nein, es heißt, euer Glaube wird sich bewähren. Er ist wie Gold, das im Feuer auch noch reiner und besser wird. Im Vers vorher, da hieß es, war mir gerade beim Lesen aufgefallen, gar nicht beim Vorbereiten, er wird euch bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Also ganz fest, dieser Glaube ist etwas ganz Festes und Gott wird ihn bewahren. So wie Gold gereinigt wird, so wird auch unser Glaube dadurch vertieft und gereinigt. Wenn wir einmal so über unser Leben nachdenken, was hat uns denn vorangebracht im Leben? Was hat uns reifer werden lassen, stabiler, demütiger, so dass wir mehr ertragen können und auch mehr andere tragen können, also irgendwie tragfähiger. Ich bin sicher, einen großen Teil an diesen Reifungsprozessen hatten gerade die schwierigen Zeiten in unserem Leben. Wir brauchen solche schwierigen Erfahrungen, um Tiefgang zu bekommen, sonst bleiben wir oberflächliche Menschen. Und wir sind eben keinem anonymen Schicksal ausgeliefert. Vielmehr haben wir einen Papa im Himmel, bei dem wir uns auch mit unseren Leiterfahrungen ausheulen können. Bei ihm werden wir getröstet und gestärkt, weil wir seine Kinder sind. Und ich finde, das ist begeisternd am Christsein, dass wir einen Glauben haben, der sich den Realitäten dieses Lebens stellt, der die Schwierigkeiten nicht ausblenden muss, sondern gerade dann trägt und Kraft gibt. Lesen wir weiter ab Vers 8, der fünfte Punkt. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Diese Christen, an die Petrus da schreibt, die sind weit weg von Judäa. Und die meisten werden Jesus nie mit eigenen Augen gesehen haben. Wahrscheinlich alle. Anders als Petrus. Und doch lieben sie Jesus. Und auch wir, keiner von uns hat Jesus je leibhaftig gesehen. Und doch lieben wir ihn. Christsein begeistert, weil wir immer wieder frisch verliebt sein können. Wer wünscht sich das nicht? Ne, diesen Kick einer Romanze, diese Begeisterung, wenn man im anderen etwas Neues entdeckt, was dem eigenen Leben fehlt. Viele suchen das in anderen Menschen. Also in einer Ehe, da gehört das dazu. Auch, dass man sich immer wieder neu verliebt und da passiert das auch. Aber manche suchen auch darüber hinaus und setzen dabei unter Umständen sogar die eigene Ehe aufs Spiel oder gefährden andere Ehen oder hinterlassen verletzte Menschen, weil sie den Kick immer wieder bei jemand anderem suchen und meinen, es dort zu finden. Bei Jesus gibt es diesen Kick immer frisch, wieder frischer Liebe, ganz ohne die Gefahr von Verletzungen. Ich denke, das ist die große Stärke vieler neuerer Anbetungslieder. Sie geben unserer Liebesbeziehung zu Jesus Worte. Da können wir unverhohlen davon singen, dass wir Jesus lieb haben. Vielen spricht das aus der Seele. Jetzt muss ich zugeben, dass mir das nicht so gut aus der Seele spricht. Also das sage ich jetzt einfach an der Stelle, aber das hilft mir oft nicht so. Mir kommt es da manchmal so vor, als müsste ich Liebesgefühle auf den Punkt irgendwie produzieren. Also es ist nicht so mein Ding, aber trotzdem geht auch mir beim Singen das Herz auf. Aber es müssen dann andere Lieder sein. Lieder, die mir so die ewigen Wahrheiten Gottes zusingen. Und seine Zusagen. Und darin erlebe ich die Liebe von Jesus zu mir. Und auch ich verliebe mich dann ganz frisch in ihn. Also egal, ob das eine Lied gut oder das andere Lied gut euch hilft, ich denke, was uns immer wieder anspricht, Jesus schafft das, dass in uns diese überwältigende, jubelnde Freude aufsteigt. Ein Gefühl wie frisch verliebt. Das schafft Jesus, egal, auf die eine oder andere Weise, wenn wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Plötzlich ist da etwas, etwas hat uns angesprochen, etwas hat uns berührt und mein Herz klopft und ich bin neu verliebt in diesen Herrn, der mich lieb hat. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Religionen auch gibt. Muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung. Aber das begeistert mich an unserem Glauben. Und Petrus sagt, was wir da spüren, das ist ein Strahl der zukünftigen Herrlichkeit, die wir schon jetzt erleben dürfen. Der Himmel, von dem wir vorhin gesprochen haben, das ist das, was wir da erleben. Und einmal werden wir dieses Ziel erreichen, überwältigende, jubelnde Freude in Ewigkeit, begeisternd. Auch hier hat in unserem Glauben das ganze echte Leben Platz. Freude, Liebe, auch Sentimentalität, das gehört alles dazu. Und wir müssen es nicht woanders suchen. Unser ganzes Leben kann Erfüllung finden in dieser einen Beziehung, der Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Ohne Gefühle und Emotionen bleibt unser Glaube doch toter Kopfglaube. Dann können wir viel für wahr halten und noch mehr über Kleinigkeiten diskutieren. Aber es sind erst diese Gefühle und Emotionen, die uns dazu bringen, unser Leben Jesus ganz anzuvertrauen und es in seinen Dienst zu stellen. Und noch ein letzter Gedanke. Wir haben etwas, was sogar die Engel im Himmel neidisch macht. Das ist doch jetzt echt verrückt, oder? Also lesen wir nochmal die letzten Verse ab Vers 10. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Luther hat ursprünglich mal übersetzt, es gelüstet die Engel, das alles zu sehen. Sie begehren es. So eine Emotion ist das. Und was ist das eigentlich, was für die Engel da so interessant ist? Die Engel sind sündlos. Sie leben in der Herrlichkeit Gottes, sie dienen ihm, aber sie haben nie erfahren und werden das auch nie erfahren können, was es denn heißt, ein Sünder zu sein. Was es heißt, dreckige Dinge in seinem Leben tun zu können, andere Menschen verletzen zu können, ja sogar zu zerstören. Was es heißt, zu stehlen, zu begehren, unreine Gedanken zu haben, Gott zu missachten. Und dann von Gott, dem sie dienen, angenommen zu werden, trotzdem herausgeliebt zu werden aus dieser Welt, herauserwählt zu werden, trotz all dieser Sünde. Das werden sie nie erleben. Sie werden nie erleben, was es bedeutet, wenn solch ein Sünder im vollen Bewusstsein seiner Schuld von Gott in die Arme genommen wird und an sein Herz gedrückt wird. Das können sie nicht verstehen. Dafür haben sie einfach nicht den Erfahrungshorizont. Und wer das alles nicht für eine Ungeheuerlichkeit hält, der kennt sich selbst noch nicht. Der weiß nicht, wie sehr uns unsere Sünde von Gott trennt und wie sehr Gott Sünde verabscheut und wie uns der Zorn Gottes treffen muss, wenn wir uns nicht Jesus Christus zuwenden. Der weiß nicht, wie sehr wir Menschen uns von dem entfernt haben, was Gott sich ursprünglich einmal für uns vorgestellt hat. Die Engel wissen, was für eine Ungeheuerlichkeit dieser Plan Gottes ist. Sie kennen nämlich das Endprodukt, reinste Heiligkeit. Und sie sehen das Ausgangsprodukt sozusagen, Schmutz und Dreck. Sie wissen, was Herrlichkeit bedeutet, was Reinheit und Licht bedeutet im Angesicht Gottes. All das wissen sie. Aber sie kennen nicht den Weg aus dem Schmutz in die Herrlichkeit. Und das würden sie so gern einmal erfahren. Gott selbst ist Mensch geworden und er starb selbst stellvertretend für uns Menschen. Nicht für die Engel, da war es nicht nötig, aber für uns Menschen. Und diese gute Botschaft, die uns gepredigt wird und die wir im Glauben annehmen können und angenommen haben, die muss uns doch begeistern, oder? Gott schenke uns einen frohmachenden und begeisternden Glauben. Amen.